Segen bei der Predigt, ja.
Könnt ihr mich hören? Wunderbar. Ich übernehme dann den Part, den sonst meine Frau immer macht. Also wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet, haben 4 Kinder, die schon alle so gut wie erwachsen sind. Unsere Tochter ist in Phoenix, Arizona, mit einem Amerikaner verheiratet. Seit August sind wir Oma und Opa. Der zweite Sohn ist mit einer Holländerin verheiratet. Die haben gerade die FTH in Gießen absolviert und jetzt ist er in der FCG Wiesbaden. Mit seiner Frau zusammen sind sie Jugendpastoren. Ja, der Benjamin studiert Biotechnologie in Gießen und unser Jüngster ist mit in Schwäbisch Gmünd. Der geht hier noch auf der Schule im technischen Gymnasium. Oben auf der Höhe. So. Ja, wir sind glücklich verheiratet. Wir haben für diese Sache Schwäbisch Gmünd gebetet und wussten eigentlich gar nicht, wie das gehen soll. Denn als wir die Anfrage bekamen, hatte der Verein weder Gemeindehaus noch Schulgenehmigung. Schulhaus hatten sie noch nicht. Gemeindehaus, ja okay. Ich habe den Kopf immer bei Gemeinde. So. Also das Schulhaus hatten sie noch nicht, aber wir haben im Gebet einen tiefen inneren Frieden gefunden, da hinzugehen und so sind wir nun einfach hier. Ich selber habe vor 3 Jahren meinen Dienst ein wenig umgestellt. Ich habe es so auf freiberufliche Predigtätigkeit umgestellt und das war gut so, denn im ersten Jahr hätte das gar nicht funktioniert, in der Gemeinde vorzustehen, Schule aufzubauen und all das zu machen. So, okay. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann stellt die nachher, ja? Weil ich glaube, das Wort Gottes ist wichtig, dass es mitten im Gottesdienst auch ist. Zur letzten Bemerkung über die Vergebung. Ich hatte gestern im Gebet für diesen Gottesdienst noch etwas auf dem Herzen und vielleicht geht das mit zusammen. Jeder kennt die Geschichte von dem Knechten seines Herrn, der ein riesiges Vermögen verschleudert hat und dann zu seinem Herrn hinkommt und sagt, Herr, vergib mir. Und obwohl es ein Vermögen war, was Staatshaushalt heutzutage ausmacht, hat der Herr ihm vergeben. Und dann geht er hin und sagt zu seinen Mitknechten, würgt ihn, steht da, und will von ihm das Geld haben, was der ihm schuldet. Davon hört der Herr und sagt, der soll eingesperrt werden in den Schuldturm. Nun weiß ich, ihr hört an meinem Dialekt, ich komme aus Kölner Gegend. Ich versuche Hochdeutsch zu sprechen, damit die hochdeutschen Schwaben mich verstehen können. Ja? Da gibt es einen Schuldturm, der heißt der Wegschnapp. Kann man heute besichtigen. Da war im Mittelalter ein Loch im Boden, wo so Eisenzinken hochstanden. Und in diesen Schuldturm wurden Leute gesperrt, die Geld schuldig waren. Und warum hieß der Wegschnapp? Weil oben an der Decke jeden Morgen eine frische, duftende Brezel, eine Weg, aufgehängt wurde. Und dann war der arme Tropf vor diesem Loch. Er hatte die Möglichkeit, er konnte hochspringen und sich diese Brezel schnappen, mit der Gefahr, dass er dann auf diese Eisenstäbe fiel. Typisch Mittelalter halt, wo es dann so richtig brutal zuging. Man kam da nicht raus. Und dieses Nicht-Rauskommen aus dem Schuldturm ist ein Bild für uns, wenn wir nicht vergeben. Wenn wir nicht vergeben, dann bleiben wir in unseren Vorwürfen stecken und in den Gefängnissen. Der hat das gemacht. Der müsste eigentlich auf mich zukommen. Der macht mich fertig. Man kann nicht schlafen. Man bekommt keine Ruhe. Und wer so ein bisschen weiß, man kann auch ziemlich krank werden, wenn man sich ärgert, stimmt's? Ja, manche kriegen so richtig Bauchgrimmen, Magenschmerzen oder werden hypernervös. Das sind Gefängnisse. Tut euch das nicht an. Vergebt dem anderen, betet für ihn, wünscht für ihn Gnade Gottes herunter. Nicht nur um seinetwillen, sondern auch um den persönlichen, tiefen Frieden. Ich habe das mal eine Zeit lang gemerkt. Man wird immer unzufriedener, wenn man nicht vergibt. Man wird grantig. Und alle und jeder ist schuld. Christen vergeben. Und Christen haben durch diese Vergebung Frieden und ein sonniges Gemüt, oder? Nicht nur, weil die Sonne scheint. Gut, ich werde es heute Morgen anders machen, als mein Lehrer Waldemar Sadatschuk gesagt hat. Er hat gesagt, manchmal sitzt man in einer Predigt, da wird 10 Minuten geredet und es ist überhaupt kein Bibelwort gelesen worden. Und er hat uns angehalten, nach Möglichkeit immer anzufangen mit Wort Gottes, damit das im Zentrum steht. Aber das mache ich heute Morgen nicht. Keine Regel ohne Ausnahme. Heute ist, Tochter Zion wurde gespielt, der 1. Advent. Ist euch schon weihnachtlich zumute? Wir haben die Lichterketten, wir haben die Kerze. Der 1. Advent ist ein richtiger Herzenstag. Das möchte ich so über diesen Morgen stellen. Herzenstag. Und wir dürfen uns freuen. Heute Nachmittag, wenn es dunkel wird, wenn die erste denn den 4 Kerzen brennt, angezündet ist, wenn es vielleicht wie bei uns zu Hause dann im Ofen die Bratäpfel schmoren mit Baumsaft und man so richtig gute Stimmung hat, noch so ein Geruch von Tannennadeln, die sind ja echt bei euch toll, ja. Und wer es mag, macht sich sicherlich auch Weihnachtsmusik an. Herzenstag. Aber ich will das mal ein bisschen anders aufziehen. Vor 44 Jahren fällt der 1. Advent auf den spätestmöglichen Zeitpunkt, nämlich auf den 3. Dezember. Und in Südafrika ist am Samstag davor es sommerlich warm, aber da ist einer, der liegt da nieder und weiß überhaupt nicht, wie es ihm mit dem nächsten Tag noch ergehen wird. Es war ein Lebensmittelhändler, Louis Waschkanski, 54 Jahre alt, ein zäher Bursche, der in seiner Jugendzeit als Amateurboxer geboxt hatte. Nebenbemerkung, ich mag Boxen. Das liegt daran, dass meine Mutter mich immer bei diesen Kämpfen zwischen Muhammad Ali, früher Cassius Clay, und George Foreman und wie sie alle hießen, aus dem Bett geholt hat, als kleiner Bub mit 6, 7 Jahren. Und dann wurde 5 Uhr morgens die Glotze angemacht und dann konnte man sehen, wie die... Dieser Mann hatte geboxt, war eigentlich in seiner Jugendzeit so kräftig gewesen und jetzt hatte er innerhalb kürzester Zeit eine 3. Herzattacke gehabt. Und seine Wahl war entweder innerhalb der nächsten 3, 4 Tage zu sterben, weil sein Herz immer schwächer wurde, oder eine Sache zu wagen, die bis dahin noch nie durchgeführt wurde, nämlich eine Herzoperation, bei dem das alte Herz rausgenommen wurde und ein neues reingebracht wurde. Das hatte ihm der Chirurg am Samstagabend vorgeschlagen und er willigte in die Sache ein. Und am Nachmittag zuvor war eine junge Frau, Denise Duval hieß sie, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Jetzt war der Vater ins Krankenhaus gekommen, der Chirurg fragte, können wir von dieser jungen Frau das Herz haben? Wir wollen etwas wagen. Und in dieser Nacht, von Samstag auf Sonntag, wurde diese Operation durchgeführt. Der Eingriff gelingt und morgens um 6.13 Uhr am ersten Advent ist die Operation vollbracht. Der erste Mensch mit einem neuen Herzen liegt im Krankenhaus, im Grote-Schur-Krankenhaus in Kapstadt. Der Name des Chirurgen ist den Älteren noch bekannt, Christian Barnard. Er ist später mehr bekannt geworden durch seine Eskapaden. Er war so ein Playboy, aber auch ein begnadeter Chirurg. Er hat noch mehrere Operationen durchgeführt. Herzkrankheit. Dieser erste Patient überlebte nicht lange, gerade 18 Tage. Aber heute sind weltweit mehr als 90.000 Menschen unterwegs mit einem neuen Herzen. Und jedes Jahr kommen etwa 3.000 hinzu. Ich habe einen Filmbericht über so Herztransplantationen gesehen. Schwieriges Wort. Da hat eine Frau erzählt, sie konnte nicht mehr gehen. Die ist in der Charité in Berlin operiert worden. Sie konnte nicht mehr gehen. Jeder Schritt nahm ihr die Luft weg und sie dachte, sie erstickt. Und sie hatte keine Hoffnung mehr. Und dann sagt sie, als ich aus der Operation aufwachte und es besser ging, ich fühlte mich danach wie neugeboren. Mein Leben fängt nochmal neu an. Es ist unbeschreiblich. Heute Morgen sind wir alle herzkrank, stimmt's? Okay, ist nicht ganz ernst gemeint, aber jeder stirbt doch daran, dass irgendwann sein Herz aufschlägt zu schlagen, oder? Jo, ne? Der Mensch und sein Herz. Der Lieblingsfilm meiner Kinder war einige Zeit lang Robin Hood von Walt Disney. Wer kennt das? Ist doch herrlich, ne? Da ist dieser König, der den König Richard in die Wüste geschickt hat, dass der gefangen war auf dem Kreuzzug und er selber hat sich auf den Thron gesetzt. Und dann kommt es ja zu so einer Kampfsituation, im Pfeilschießen war und Robin Hood gewinnt das. Und dann kommt ein Satz, nachdem er erkannt worden ist und die Gefahr war, er wird jetzt verhaftet und die Maid Marian, die ihn so gern mochte, beim König stand und ihn mit Augen anschaute für ihren Geliebten, da kommt ein Satz, sehe ich so aus, als hätte ich ein Herz aus Stein. Wie geht's weiter? Habt ihr lange nicht mehr gesehen. Aber Verräter der Krone müssen sterben. So, was hat das mit Herztransplantation zu tun? Ja? Das Herz, wovon ich heute Morgen spreche, ist nicht das Herz, was hier als Pumpe in unserem Körper schlägt. Wenn die Bibel von Herz spricht, meint sie den Menschen in seiner Gesamtheit. Das, was dich ausmacht, das, wo deine Gesinnung nach ist, dein Wesen. Dieser König in dem Film war eben keineswegs einer, der kein Herz aus Stein hatte, der warmherzig war, sondern er hatte, wie man landläufig sagt, ein Herz aus Stein. Hartherzig war er und wollte nur nach seinen eigenen Dingen leben. Gottes Wort sagt, dass der Mensch, wenn er geboren ist, und zwar jeder ausschließlich, ein hartes Herz hat. Widerspricht mir einer? Wahrscheinlich nicht. Er weiß zwar, was gut und böse ist, und es gibt viele Initiativen, um menschlich zu wirken. Ja? Er weiß vielleicht, um die Absicht, Gutes zu tun und Gott wohlgefällig zu leben, aber irgendwo ist der Mensch so geartet, dass er von Natur aus das, was eigentlich richtig und gut ist, nicht umsetzen kann. Und zwar das, was richtig und gut ist, auch von Gott her, was er im Sinn hat. Paulus beschreibt das im Römerbrief und jetzt dürft ihr die erste Bibelstelle, wenn ihr möchtet, aufschlagen. Ich finde das so fantastisch, dass hier auf jedem Tisch eine Bibel ist. Dann kann man nämlich nachschauen, ob das, was da vorne erzählt ist, richtig oder falsch ist oder ob es Blödsinn ist. Römerbrief, Kapitel 7, Verse 21 bis 24. Entschuldigt, wenn ich manchmal so ein bisschen Dialog mache. Man darf auch auf Fragen, die ich in der Predigt stelle, antworten. Ja, ich bin das so gewohnt. Wenn ihr es nicht seid, müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Da schreibt Paulus, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Als ich noch in der Bank gearbeitet habe und noch nicht so auf dem Glaubensweg, da hatte ich immer die Absicht zum Jahresende, ich musste was Gutes tun. Und dann habe ich mir irgendwelche Spenden gemacht für Organisationen. Ich weiß, einmal habe ich für Brot für die Welt in Bergisch Gladbach am Sparkassenschalter sogar bar eingezahlt. Ja, aber irgendwo merkt man, wenn man diese Dinge macht, man wird dann trotzdem nicht viel besser. Die Probleme sind noch da. Und es ist etwas da, was jedem Mensch anhängt, nämlich die Furcht, was passiert nach meinem Lebensende? Was passiert, wenn die Zeit hier vorbei ist? Und wenn man mit Leuten spricht, selbst die nicht gläubig sind an Gott, die meinen, aber irgendjemand muss ich doch Rechenschaft abgeben. Vielleicht nicht in jungen Jahren, aber in älteren, kommen diese Gedanken. Und was ist dann? Und wenn man dann sich mit Gott beschäftigt und der Frage ist, ja, was kommt denn danach? Ist die Gemeinschaft mit Gott möglich? Dann fangen Menschen an, sich mitunter zu fürchten. Dann fangen Menschen an, ihr Leben festzuklammern und zu halten. Menschen, die nicht Frieden mit Gott haben, können nicht sterben. Ihr dürft gerne mitbeten. Ich habe zurzeit eine Vermieterin, mit der ich immer wieder mal spreche. Sie ist 85 Jahre alt. Ja. Und hat immer so Sprüche auf Lager. Ich weiß nicht, was der liebe Gott mit mir vorhat. Ich weiß nicht, wie es mir mal gehen wird. Sie ist bärenstark. Sie hat jetzt noch ihren Garten selber umgegraben, obwohl ich ihr gesagt habe, ich helfe ihr dabei. Ja? Aber wenn ich ihr anfange zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, Frieden mit Gott zu haben, dann merkt man plötzlich, da ist irgendwas in ihr, das blockiert. Betet bitte mit. Und ich glaube, dass das, was blockiert, ein Stück auch hartes Herz ist. Herztransplantation. Lest mit mir mal den Predigttext aus Johannes, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam nachts zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israel und verstehst das nicht. Jesus hat hier eine kritische Anmerkung an Nikodemus. Und wenn Jesus sowas kritisch sagt, sind wir ja überzeugt, dann hat es seine Berechtigung. Hätte Nikodemus es wissen können, um was es geht? Jesus bezieht sich auf eine Stelle, eigentlich zwei Stellen im Alten Testament, aber ich lese nur eine daraus. Hesekiel Kapitel 36. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, Vers 25. Hesekiel 36, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus dem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und in meinen Rechtsbestimmungen tut und befolgt. Gott hat gesagt, er will am Menschen genau das tun, was dieser Arzt in Kapstadt in natürliche Menschen gemacht hat. Etwas im Menschen verändern. Und dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Advent heißt ja Ankunft. Jesus ist gekommen, damit diese Operation möglich wurde. Er kam in diese Welt als Mensch, um zu sterben. Nicht wie so niedlich Nürnberger Christkindlmarkt ist. Ja? Und das Christkindl sagt, seid alle willkommen. Jesus kam für etwas anders. Nach einer langen verheißenen Prophetie. Es wird einer kommen, der wird Vergebung der Sünden bringen. Er wird die Grundursache, die Trennung von Gott, wegnehmen. Und das geschieht durch ein einmaliges Opfer. Dieses Opfer in der Bibel ist etwas, was wir als in der Mathematik sagt man Axiom annehmen müssen. Gott hat festgelegt, dass ohne Opfer und ohne Vergießen von Blut keine Vergebung möglich ist. Und als Jesus Christus ans Kreuz ging und gekreuzigt wurde und sein Blut vergossen hat, da wurde Vergebung für die ganze Welt möglich. Jeder kann Sündenvergebung erhalten. Jeder kann von Neuem geboren werden. Ich greife jetzt mal vor. Und Jesus kam, wurde geboren, um zu sterben und hat damit dem Tod die Macht genommen, nämlich die Sünde weggegeben. Wir haben die ganze Zeit gehört, Leben, richtiges Leben geht nur mit einem neuen Herz. Entschuldigung. Und diese Herzens-OP geschieht aus Glauben. Vertrauen wir darauf, dass Gott es machen kann. Vertrauen wir darauf, dass er dazu in der Lage ist. Und akzeptieren wir auch, dass wir es nicht machen können. Ihr wart bei der Evangelisation jetzt, ja? Wer hat dabei gestanden und vielleicht mit manchem gerungen und gesagt, hey, du musst doch zu Gott kommen. Und trotzdem haben wir gemerkt, es geht nicht aus uns heraus. Da muss Gott etwas wirken. Ich mag John Wesley, diesen alten Methodistenprediger, weil er hat gesagt, man muss das, was Gott wirkt, wirklich methodisch sehen. Ganz logisch. Nach seiner Auffassung ist das, was der Mensch mit Gott schließen muss, ein Vertrag. Er war ein bisschen Jurist, ja. Und er hat gesagt, das ist doch ganz einfach. Gott bietet uns Jesus Christus als Erlöser an. Sagt, wenn du an diesen Jesus Christus glaubst und glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist und glaubst, dass er im Totenreich war und auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt und glaubst, dass Jesus dich von ganzem Herzen liebt, dann hast du recht. Gott bietet dir in Jesus Christus diesen Vertrag der Vergebung an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das kennen die meisten Christen auswendig, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben ererben. Das ist das Angebot Gottes an einen herzkranken Menschen. Und der Mensch hat jetzt die Wahl, John Wesley, zu sagen, jawohl, ich möchte diesen Vertrag Gottes unterschreiben. Ich möchte ihn annehmen. Und das geschieht wie? Wollen wir ein bisschen Evangelisationsunterricht machen? Wenn wir mit einem Menschen sprechen, dann ist das Erste, was der Mensch akzeptieren muss, dass das das Wort Gottes ist. Und dann brauchen wir ein paar Bibelverse. Die sollten wir abgespeichert haben. Römer 3, 23, wer kennt ihn auswendig? Einer, sag ihn. Ja. Da gibt es keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Der Sünde sollt ist der Tod. Aber das ewige Leben ist in Jesus Christus. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Aber es wird deutlich, wenn ein Mensch erkennt, ich bin Sünder, dann ist der erste Schritt getan. Und dann soll der Mensch seine Sünde Gott bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Kannst du das glauben? Gottes Kinder, wer von euch sündigt immer noch? Wer von euch ist immer noch ein armer Sünder? Heben noch nicht alle die Hand. Ja. Wenn wir zu Gott kommen, reinigt er uns von aller Sünde. Im Hesekiel steht, ich will reines Wasser über euch sprengen. Er reinigt uns von aller Sünde. Haben wir das verinnerlicht? Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In dem Moment darf ich rein und heilig und untadelig vor sein Angesicht treten. Wenn ich heute nicht gesündigt habe und mit Gott im Reinen bin, darf ich vor Gott treten, weil er mich heilig gemacht hat. Er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit, gibt im Operationsverfahren, nimmt er das steinerne Herz weg und gibt das fleischerne hinein. Das ist etwas, was wir meistens von Neuem geboren nennen, aber der Text gibt eigentlich mehr her. Es sagt, von oben her gezeugt sind. Leben beginnt mit der Zeugung, nicht erst mit der Geburt. Und dann ist etwas neu in dem Menschen. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal das so richtig verinnerlicht habe, da war ich überhaupt gar nicht in einer Pfingstgemeinde, wir waren in einem evangelischen Hauskreis, Bibelkreis, und ich fuhr nachts so vom Jugendkreis gegen 10:30 nach Hause durch einen Wald und plötzlich merkte ich, Gott liebt mich. Und ich fing an in einer fremden Sprache, ich dachte, jetzt singst du Russisch. Ja? Und merkte, da ist etwas total anders geworden. Und das brauchen wir heute. Wir brauchen, dass Gott eingreift und den Menschen verändert. Wir können ihn so viel Wort Gottes erklären, wie wir wollen. Aber die Veränderung muss Gott an dem Menschen selber machen dürfen. Und ich formuliere das bewusst so, weil der Mensch entscheidet, ob Gott das macht oder nicht. Herr Jesus, komm hinein in mein Herz. Ich möchte an dich glauben, ich möchte dich als Erlöser annehmen. Das ist Voraussetzung, damit Gott handeln kann. Gott bekehrt keinen Menschen und zwingt ihn, Gottes Kind zu sein, sondern er wartet darauf, dass jemand kommt. Und so sagt John Wesley, und wenn das geschieht, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr und ich glaube, dass du mir die Sünden vergeben hast und ich weiß, du nimmst mich an als Gottes Kind, dann sagt er, dann antwortet Gott darauf. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Wenn du aufrichtig zu Gott kommst, dann bindet er sich daran. Darauf darf jeder vertrauen, der mit Menschen spricht, die zu Jesus kommen wollen. Ich möchte ganz kurz mal fragen, es wurden ja schon Zeugnisse gefragt, möchte jemand wirklich nur kurz, wir haben jetzt nicht noch mal eine Stunde Zeit für Zeugnisse, aber ein Zeugnis sagen, wie er zu Jesus gekommen ist. Seid alle Zeit bereit, gegenüber jedermann Rechenschaft zu geben über die euch innen wohnende Hoffnung. ihr seid nicht bereit.
Ja. Ich habe mir ja keine Stunde Zeit, weißt du? Aber ja, ich versuche es mal kurz zu fassen.
Gut.
Ja. Ja. Okay. Also, wie ich zu Jesus gefunden habe, so ein bisschen die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen. Aber ich erzähle es mal ganz kurz. Nachdem ich mich auf die Suche gemacht habe und gesagt habe, ja, da gibt es ja noch mehr im Leben als das, was man so im Alltag erlebt, bin ich in den Gottesdienst gegangen. Und so ein halbes Jahr später, nachdem ich da im Gottesdienst immer wieder war und mich das einfach so stark berührt hat, sind wir heimgefahren und dann im Auto habe ich eine innere Stimme gehört, die sich zwar angehört hat wie meine, aber die es dann einfach nicht war. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, Gott hat mich sehr lieb, aber andere hat er auch sehr lieb. Und ich soll das, was mir passiert ist, einfach weitererzählen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehöre ich zu Jesus. Habe dann aber hinterher irgendwann gespürt, oh nee, das braucht noch eine bewusste Entscheidung von mir. Also Gott hat einen Schritt auf mich zugemacht, aber es benötigt auch den Schritt, dass ich einen Schritt auf ihn dann auch zumache. Und dann habe ich diese Entscheidung bewusst getroffen und seitdem weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin.
Toll. Ganz kurz. Ja. Noch ein zweiter. Nicht meine Frau. Deine Aufgabe, sie bereit zu machen die nächsten Wochen. Ich habe es erlebt in einer Evangelisation in der Brüdergemeinde. Da war ein Evangelist, Armin Schwarzwälder. Und als er so predigte, wurde mir deutlich, hier bist du gemeint. Es ist ganz eigenartig, wenn man merkt, Gott redet einen persönlich an. Und dann hat er gefragt, wer möchte sein Leben Jesus geben? Da habe ich meine Hand gehoben. Und dann hatte ich einen guten Freund, der anschließend zu mir kam, der Achim Kaser. Der hat dann mit mir noch gesprochen. Mir manches aus der Bibel gesagt. Und ich habe gemerkt, Gott ist so gut. So, warum das alles? Ich weiß nicht, ich kenne euch alle nicht hier heute Morgen. Ich weiß nicht, wie ihr zu Gott steht, wie ihr selber im Leben steht. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht der Meinung seid, ich fühle mich als Christ, aber irgendwie weiß ich nicht, ob Gott mich angenommen hat. Möchte jetzt einfach eine Gebetszeit nehmen und fragen, ob da jemand ist, der diese Herzoperation, ich benutze diesen Begriff mal weiter, für sich gerne hätte. Ganz logisch, ganz nüchtern, ohne Emotionen, einfach nur rational überlegt, ist so. Und ich bitte, dass wir alle zusammen die Augen schließen, nicht neugierig rumschauen. Ihr wisst das ja jetzt von der Evangelisation. Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt bitten, dass du an jedem Herz hier arbeitest. Herr, wo vielleicht die Gläubigen an ihrem Herz verletzt sind, willst du es verbinden und heilen. Herr, aber du weißt auch, wo du noch nicht rankommen durftest. Und wo du vor der Tür stehst. Du möchtest jeden zu dir ziehen, Herr. Und möchtest, dass keiner verloren geht. So möchte ich dich jetzt bitten, rede du jeden Einzelnen persönlich an. Und während wir hier so im Gebet sind, möchte ich fragen, ist da jemand, der weiß, Gott muss an mir eigentlich noch das Konkrete tun. Er muss mein Herz operieren. Ich möchte Jesus als Erlöser heute Morgen annehmen. Ist hier jemand? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Keiner guckt, man braucht keine Scheu zu haben. Ist jemand hier?